Okay. Achtsamkeit braucht Sicherheit. Zuerst möchte ich mal sagen, dass ich euch alle sehe. Eben. Und ist so einfach ein bisschen Informationstransfer, was das Nervensystem angeht. Und gleichzeitig ist es noch mehr, weil wenn ihr zum Beispiel so ein bisschen wirklich auf meine Stimme hört und wirklich zuhört, dann entsteht eine Verbindung. Und dann ist es nicht mehr so einfach, in den Gedanken verloren zu sein. Und in dieser Verbindung, die zwischen uns jetzt hier so stattfindet, kann sich das Nervensystem beruhigen, weil das ist, was unserem Körper am meisten Sicherheit vermittelt. Und zwar den tiefen Schichten im Nervensystem. Und es sind einfach biologische, evolutionäre Gründe. Das heißt, in dem Moment, wo wir verbunden sind, entsteht ein Entspannungszustand im Körper bei uns. Und Entspannung macht nur Sinn, wenn die Umgebung sicher ist, sonst ist Entspannung gefährlich. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal bewusst klar werden, ob wir jetzt hier sicher sind oder ob hier Gefahr voneinander ausgeht, dann wirken wir auf eine Schicht in unserem Nervensystem ein, die die ganze Zeit aktiv ist, ohne dass wir uns dessen wirklich bewusst sind, die beeinflusst uns aber. Unsere Körper prüfen rund um die Uhr, ob die Umgebung sicher ist. Die interessiert nichts anderes. Die interessiert nichts anderes als Sicherheit. Und erst wenn das gewährleistet ist, können sich unsere Körper entspannen. Das geht vorher nicht, weil es biologisch keinen Sinn macht. Und mit dieser Entspannung sind ganz, ganz tiefgreifende Veränderungen im Körper und vor allem im Gehirn verbunden. Der Körper, der hat letztlich nur drei Zustände. Sicherheit, Gefahr und Lebensgefahr und Ohnmacht zusammen. Das sind drei physiologisch unterschiedliche Zustände und die haben eine völlig andere Funktionsweise des Körpers und des Gehirns zur Folge. Wiederum aus biologischen Gründen, das kann ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, da fehlt jetzt die Zeit zu, aber was wichtig ist, ist, mit diesen drei Zuständen sind andere Gehirnareale aktiv. Und die Gehirnareale haben tatsächlich etwas mit Achtsamkeit zu tun. Das heißt, wenn wir sagen, wir sind uns unserer selbst gewahr, wir sind achtsam, bedeutet das, es gibt eine neurologische Entsprechung im Gehirn dazu. Und das bedeutet, dass bestimmte Hirnareale aktiver sind oder aktiv sind. Und wenn die weniger aktiv sind, wenn die weniger Erregung haben, bedeutet das, dass unser Selbstgefühl und die Fähigkeit, uns selbst zu erkennen, das ist mein Körper hier, dass das schwindet. Und je größer der Organismus die Gefahr einschätzt, desto mehr dimmt der genau diese Gehirnareale runter, weil unter Gefahr oder Lebensgefahr macht Selbstgewahrsam keinen Sinn. Unter Gefahr oder Lebensgefahr muss ich das Problem lösen. Ich muss mich bewegen, ich muss kämpfen oder fliehen. Das heißt, alle Gehirnareale, die dafür sozusagen zu langsam sind oder stören, die werden einfach abgeschaltet. Der Extremfall ist ein Reflex. Ja, Reflex machen wir nicht. Das macht der Körper, der schaltet mal eben unseren Kortex ab. Der würde nur stören. Und die Areale, die unser Selbstgewahrsein quasi die dem entsprechen, die werden auch durch Meditation und Achtsamkeitsübung trainiert. Das heißt, man hat es untersucht bei Menschen, die lange meditieren, viel Meditationserfahrung haben. Diese Gehirnareale, die sind hochgradig verfeinert und ausgebildet. Viel mehr als bei anderen Menschen, die das nicht machen. Und diese Areale sind eben aktiv, wenn keine Gefahr da ist und wenn es nichts zu tun gibt. Das heißt, wenn keine Bedürfnisse nicht befriedigt sind gerade. Und dieses Areal oder diese Areale, die nennt man, einer der bekannten Autoren nennt das Irokesenschnitt der Selbstwahrnehmung oder des Selbstgewahrseins. nennt sie auch das Default State Network oder Default Mode Network. Einfach aus dem Grund, wenn es für den Organismus nichts zu tun gibt, dann fällt der dahin zurück. Das bedeutet, ein gesunder, nicht traumatisierter Organismus, der nichts zu tun hat, da ist das Gehirn nicht runtergedippt insgesamt, sondern dieses Default State Network, DSM, das ist dann hochgradig aktiv. Das heißt, wenn wir nichts tun, ist in diesen Arealen, sofern wir nicht traumatisiert sind, ist eine hohe Aktivität im Gegensatz zum Shutdown, da ist alles runtergedimmt in der Erstarrung. So, was heißt denn das jetzt? Ich nenne die auch mal, ja. Das sind jetzt Fachbegriffe, ja. Aber ich finde es wichtig, dass wir da hingucken, weil das hilfreich ist, auch wenn das mal gehört wird. Das macht mit dem Nervensystem was. Was ich da jetzt nenne, das sind Areale, die sind mittig angeordnet. Deswegen wird das Irokesenschnitt genannt. Das ist der orbitale und mediale Präfrontalkortex, das anteriore und posteriore Cingulum und Insula. Das ist das, was wir unter Strom setzen wollen, wenn wir meditieren. Wenn wir das schaffen, dann haben wir einen hohen Grad an Achtsamkeit, an Bewusstheit. Und das bedeutet, dass wir einen hohen Grad an Sicherheit im autonomen Nervensystem haben. Seid ihr noch da? So, und je mehr wir uns verbinden, desto mehr kommt dieser Bereich Strom. Ja, und es ist die Gefahr einfach, dass wir das nicht sehen können oder nicht sehen wollen, sondern wenn das System sich unsicher fühlt, also diese tiefen Schichten, dann produziert das natürlich Symptome. Ja, alle möglichen Symptome. Es ist uninteressant, welches Symptom, aber wir wollen dann das Symptom weghaben, weil wir uns natürlich auf eine Art erinnern an den entspannten, sicheren Zustand. Aber es geht nicht um das Symptom. Es geht darum, wie kriegen wir Sicherheit in das System. Das heißt, wie können wir dem Organismus helfen, zu begreifen, dass es jetzt sicher ist. Ja, und natürlich sehen wir das alle. Wir sehen, dass wir uns jetzt gerade nicht die Köpfe einschlagen, aber ein Teil in uns, bei vielen behaupte ich, ja, die signalisieren was anderes. Und das ist meistens einfach als Körpergefühl. Ja. Ein Körpergefühl, zum Beispiel bei mir, mein System ist jetzt hochgefahren, aber es gibt gerade keine Lebensgefahr. Ja. Das ist einfach dieser alte Teil. So, wenn wir jetzt also Achtsamkeit als Brücke, wo auch immerhin, verwenden wollen oder das fördern wollen in unserem Leben, macht es Sinn, statt Achtsamkeit als Idee im Frontalkortex zirkulieren zu lassen und das mental herstellen zu wollen, zu wissen, dass wenn mein System und vor allem mein autonomes Nervensystem kapiert, dass es jetzt sicher ist, dann entsteht Achtsamkeit als Nebeneffekt. So, und dazu muss ich halt einfach wissen, was dieses System, also was es braucht, um die Umgebung als sicher einzuschätzen. Und das sind andere Sachen unter Umständen als die, die wir uns mit unseren Gedanken vorstellen, was sicher ist. Ja, also wenn ich sage Sicherheit, dann denken wir vielleicht ja Dach über dem Kopf und keiner tötet uns gerade und so. Aber zum Beispiel ist es für diesen Teil des Nervensystems entscheidend, welche Klänge auf das Ohr treffen. Welche Frequenz die haben. Niederfrequente Töne zum Beispiel sind hochgradig aktivierend. Also alle diese künstlichen Geräusche, die wir haben, also jetzt hier nicht, Gott sei Dank, aber zum Beispiel Straßenlärm. Wenn wir Straßenlärm ausgesetzt sind, dann bedeutet das, dass das System ständig Informationen von Lebensgefahr bekommt. Kriegen wir bewusst so nicht mit, können wir nicht kontextualisieren, aber vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass ihr plötzlich aggressiv werdet, wenn ihr an einer lauten befahrenen Straße steht. So, das ist erstmal der Teil. Dann ist ja für viele so, dass wir eben unsere Körper festhängen in dieser Einschätzung, dass es jetzt nicht sicher ist. So, das ist ja das sozusagen, was uns das Leiden verursacht. Und das ist etwas, was in den ersten 3 Lebensjahren entsteht. Das Nervensystem ist quasi plastisch, wenn wir auf die Welt kommen. Das formt sich erfahrungsabhängig. Neuroplastizität nennt man das. Wenn jemand eine gute Umgebung erfährt, dann formt sich das Nervensystem für eine Umgebung, die liebevoll ist. Wenn es eine unangenehme Umgebung erfährt, dann formt sich das Nervensystem für eine Umgebung, die ständig Gefahren triggert. So, das heißt, dieses System spezialisiert sich auf Gefahrenerkennung. Und das hat was mit Nicht-Entspannung zu tun, weil entspannen kann ich mich nur, wenn es sicher ist. So, und wenn man da jetzt im Kern reinschaut, dann ist diese Aktivierung ist immer eine Abgrenzungsbewegung. Und das heißt, es kommt was von außen, was der Organismus, wo der als Kind nicht mitgehen kann. Das System kann sich nicht frei entfalten. Und die biologische Reaktion dazu ist eine Aktivierung mit Kampf und Flucht. Und das bedeutet ganz praktisch eben kämpfen. Kämpfen oder fliehen, das ist eine Körperbewegung. Und das heißt, auf der psychologischen Ebene manifestiert sich das als Wut und Hass und Aggression. Wenn meine Grenzen überschritten werden, ich kann nichts machen oder ich mache nichts, manifestiert sich das als Hass und Wut. So, das heißt, diese Sicherheit, die wir wollen, die kann nur da sein, wenn ich in meinem System keine festgehaltene Wut und keinen festgehaltenen Hass habe. Wenn ich also quasi Achtsamkeit als Ziel habe, warum ich das auch immer als Ziel habe, das kann man ja auch nochmal hinterfragen, weil darum geht es eigentlich gar nicht. Aber wenn ich das so möchte, ja, dann, und ich weiß, es geht um Sicherheit, dann weiß ich noch einen Schritt weiter, es geht darum, ich muss die ganze Ladung in meinem System freilegen und integrieren und die lösen. Dann entsteht Sicherheit im System und in der Folge Achtsamkeit, einfach weil diese Gehirnareale dann anspringen. So, das so, wie die Körper so ticken. Und das ist quasi das, was die westlichen Neurowissenschaften herausgefunden haben. Man kann das, da gibt es Fotos von Hirnscannern, wo man das sehen kann. Also man kann es sehen, ja, das ist keine Philosophie, man kann es sehen. Ich habe es gesehen, ich habe die Bilder gesehen. Menschen im Flashback, im Hirnscanner, im Shutdown, Meditation, ja, kann man sehen, was an ist und was draus ist. Das ist einfach praktisch. Und wenn wir diese Sicherheit haben, dann kommt all das quasi von alleine. Mitgefühl, Liebe, Achtsamkeit. So, das ist der Bottom-up-Ansatz. Natürlich kann ich auch vom Frontalkortex das ansteuern, natürlich. Aber das erreicht nicht diese Tiefen. Also wenn ich das in der Tiefe lösen will, muss ich vom Bottom-up arbeiten. Also sozusagen von dem Körper nach oben in das Bewusstsein. Weil das, was wir Achtsamkeit nennen, was wir ich, wenn wir sagen ich, unsere Wahrnehmung jetzt, die ist eingefärbt vom impliziten Gedächtnis, von Erfahrungen, die so tief verankert sind, dass wir die gar nicht benennen können. Das ist eher wie so eine Grundwahrheit, die nach oben geschwemmt wird. Und da die dauernd da ist, können wir das auch gar nicht hinterfragen. Und an der Stelle trifft sich Ost und West. Weil wenn wir das so machen, wenn wir dieses Wissen nehmen, was jetzt zur Verfügung steht, dann können wir was machen. Wir können was machen, dass unser System zur Ruhe kommt, dass wir in die Meditation kommen können. Und erst dann macht Meditation überhaupt Sinn. Weil wenn ich an der Ladung vorbei meditieren will, dann habe ich ein Problem, das geht so nicht. Wenn ich das aber so mache und quasi dem Nervensystem folge, also immer mehr Sicherheit etabliere, das System kommt runter und dann entsteht Entspannung und Meditation letztlich automatisch. Und aus meiner Sicht ist Meditation nichts weiter als ein in der Tiefe entspanntes autonomes Nervensystem. Ich kann da keinen Unterschied sehen. Und deswegen ist das für mich die Brücke zwischen Ost und West, weil dann geht's sozusagen, dann kann man mit den Dingen, sich den Dingen zuwenden, die aus dem Osten hergebracht sind, diese ganzen wertvollen Methoden. Ja, und das ist ja Wahnsinn, was es da gibt an feinstofflichen und Meditationsübungen, was auch immer. Aber bevor wir da hinkommen oder bevor wir uns darauf fokussieren können, macht es einfach Sinn, den Körper erstmal zu versorgen. Dann ist der Weg frei. Tatsächlich ist das alles dasselbe. Wenn das System vollständig loslässt, vollständig in Entspannung kommen kann, am Ende ist das Samadhi. Das ist dasselbe. Und ich rede mit den Leuten, die erwacht sind oder die das erfahren haben, die sagen mir alles dasselbe. An dem Punkt hat das System komplett losgelassen. Und das heißt entspannen. Und oft ist dieses Loslassen aufgrund von einer Überlastungssituation, ja, weil der Mind da kollabiert. Aber das muss gar nicht sein. Man kann auch das auf die natürliche Art machen. Und dafür brauchen wir Verbindung untereinander. so wie jetzt, wenn ihr mir jetzt zuhört, dann passiert was. Oder wir reden miteinander, tauschen uns aus. Kommen wir zur Ruhe. Und es ist ein gegenseitiges, dieser Austausch ist letztlich aus biologischer Sicht nichts weiter als ein gegenseitiges sich versichern, dass wir uns annähern können ohne Gefahr. Und das machen wir mit den Säugetieren gleich. Die machen dasselbe. Nur die haben diese tolle Sprache nicht zur Verfügung. Die machen das mit Gesichtsausdruck. Weil im Gesicht, das Gesicht ist nichts weiter als ein Blick in den Zustand des Nervensystems. Und letztlich in den Zustand, in welchem Zustand die Eingeweide sind. Und das, was im Kontakt die Sicherheit erschafft, das ist nicht leeres Geplänkel von Geschichten, sondern das ist eine melodiöse Stimme, Blickkontakt, Berührung. Ja, jetzt, also es ist zu sehen, ihr seid jetzt wach und ihr guckt mich alle an. Jetzt ist ein bisschen was ist angekommen. Okay, gut. Schön. Und jetzt sagt man ja, das Zeugenbewusstsein, das ist unabhängig von dem Körpergeist. Also wir haben ja einfach verschiedene Ebenen. Wir haben Bewusstheits-, Achtsamkeitsgrad, wir haben Wachheit. Das ist auch nochmal was anderes. Und dieses Zeugenbewusstsein ist unabhängig von dem Ganzen. Aber das Zeugenbewusstsein hat kein Problem. Von daher brauchen wir uns darum eh nicht zu kümmern. Aber wir können uns um dieses Körperding kümmern. Und vielleicht ganz kurz noch zum Abschluss den Unterschied zwischen Wachheit und Bewusstheit. Wachheit ist ein Zustand, der was mit Gefahr zu tun hat. Ja, unter akuter Gefahr bin ich sehr wach. Das hat aber nichts mit Bewusstsein zu tun. Ja, oder Achtsamkeitsgrad. Ich kann sehr wach sein, aber unbewusst. Ich kann auch sozusagen einen niedrigen Erregungspegel haben, aber sehr bewusst. so ist. Ihr dürft euch bewegen. Hilfreich. Du hast gesagt, in einer Gefahrensituation, wenn schnelle Reaktion vonnöten ist, dann wird der Cortex abgeschaltet. Wird er auch abgeschaltet, wenn oder runtergefahren zum Teil, wenn man eine schnelle Reaktion vonnöten ist, aber nicht in einer Gefahrensituation, zum Beispiel beim Sport, oder vielleicht mögen deshalb viele Menschen auch Computerspiele so, weil sie müssen schnell reagieren und ja, das bringt vielleicht dann auch in, ich weiß nicht, es bringt das dann auch in den Zustand, der jenseits des Verstandes ist irgendwie.
Also es ist, habe ich jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, also der Cortex wird dann nicht insgesamt runtergedimmt, aber es ist so, dass bestimmte Bereiche, die für die normale Wahrnehmung, für das normale Selbstempfinden, die werden runtergedämmt, zum Beispiel, das nennt man die exekutiven Funktionen des Präfrontalkortex. Das sind einfach Komponenten, die dafür zuständig sind, dass wir planen können, dass wir vorausschauen können, dass wir den Kontext unserer Situation erfassen können. Oder zum Beispiel der dorsolaterale Präfrontalkortex für das Zeitempfinden, was ganz wichtig ist, oder eben andere, damit wir überhaupt wissen, das bin ich, ja, so, dass wir bewusst uns lokalisieren können. Andere Bereiche werden hochgefahren, zum Beispiel das, sorry für die Fachbegriffe, aber das Brodmann Area 19 im visuellen Cortex hier hinten zum Beispiel, das wird unter solchen Bedingungen quasi hochgefahren, weil der Thalamus alles durchlässt, weil jede Information wertvoll sein kann. Deswegen rauscht das quasi in erhöhter Bitrate, aber fragmentiert, nicht als Geschichte zusammengebaut durch, und dann habe ich eben eine erhöhte Aktivität in diesem Teil, der diese UDIS zuerst im Cortex einschlägt. Aber die Geschichte mit, was du ja nennst, ist ja sozusagen ein Spiel, ne? Genau. Das bedeutet, vom Prinzip ist das Gleiche, aber, jetzt kommt was dazu, weil wir haben insgesamt, wir haben vier Zustände. Wir haben einen Zustand unter Gefahr, das kann die Aktivierung oder der Shutdown sein. Und wir haben aber auch dieselben Zustände quasi unter Sicherheit. Nämlich zum Beispiel Spielen ist mit Aktivierung und Meditation ist ohne Aktivierung. Das heißt, wir haben sozusagen immer eine Immobilisation und eine Mobilisation. Und es kann beides quasi im Kontext von Gefahr, aber auch von Sicherheit sein. Und das sind beides, also das sind quasi alle vier sind physiologisch vollständig andere Zustände. Und der Teil, der bei Sicherheit immer dabei ist, das nennt man den ventralen Vagus, das ist der ventrale Zweig vom Parasympathikus, der ist immer dabei. Das heißt, unter Gefahr habe ich den nicht, sondern unter Gefahr mit Aktivierung habe ich den Sympathikus im Vordergrund. Wenn der Shutdown kommt, kommt der Parasympathikus auch noch drauf, dann habe ich Gas und Bremse durchgetreten. Dann landen wir in Depression und Dissoziation und so weiter. Unter Sicherheit habe ich den Sympathikus mit dem ventralen Vagus, dann habe ich eine Aktivierung mit Sicherheit, die fühlt sich gut an, Fußball, tanzen, singen, sowas, spielen. Ja. Und die Immobilisation unter Sicherheit habe ich den Parasympathikus mit dem ventralen Vagus, zum Beispiel beim Kuscheln, beim Stillen, in der Meditation. Und das ist physiologisch was Unterschiedliches. Der Unterschied jetzt im Gehirn weiß ich nicht genau. Also das weiß ich einfach nicht, wie das dann ist. Das kann ich jetzt mir irgendwie ableiten, und aber das darüber habe ich mich nicht informiert, weil ich sozusagen immer nur geguckt habe, was ist, wenn es sozusagen, welche Zustände sind da, wenn jemand leidet, und wie kann man die eben auflösen.
Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es auch wichtig, die hormonellen Steuerungen zu erwähnen, die damit einhergehen. Ne? Es gibt ja... in dem Zusammenhang, glaube ich, ist es ganz gut, auch die hormonellen Steuerungen nochmal zu sagen. Wir haben ja so Art Glückshormone, die wir aktivieren dadurch, und eben andere Hormone, die das auch wiederum in eine andere Richtung bringen. Und in dem Zusammenhang sind die unterschiedlichsten Aktivierungen der Areale, die du jetzt erwähnt hast, nicht unwichtig. Also diese Hormone auch wirklich zu wissen.
Genau, also genau, das quasi die Aktivierung, also wenn wir jetzt schon mal dabei sind, diese, was da läuft, ist in uns läuft ein Spiel zwischen der Amygdala und dem medialen Präfrontalkortex. Das Ding hier vorne hat die Kontrolle, ich, ja, wenn wir sagen ich, dieses Ding hier. Und die Amygdala ist wie so ein Alarmmelder, wenn die anspringt, dann wird das Ding hier abgeschaltet und wir reagieren nur so, also mal ganz grob zusammengefasst. Wenn dieses Ding anspringt, ja, dann passiert genau das einmal sozusagen über das Nervensystem, und die zweite Komponente ist, über den Hypothalamus wird dann die Hormonausschüttung gestartet, und das hat eben tatsächlich auch, je nach dieser vier Zustände, sind das unterschiedliche. Ja, wenn es um Sicherheit im Kontakt geht, also ja, dann ist da Oxytocin, das ist so ein Stichwort, Bindungshormon dabei, Endorphine sind dabei, Cortisol vor allem bei der Abschaltung, ja, Adrenalin, Noradrenalin bei der Aktivierung und so. Also wir haben diese zwei Komponenten, die Wirkung auf das Nervensystem, wo es eher in Richtung Erregungspegel und Muskeltonus geht, und natürlich die Hormonkomponente. Ja. Macht der Zustand ja Sinn, wenn der Organismus, also im Übrigen hat niemand eine Kontrolle darüber. Diese Erregungspegel, das, was wir Stress nennen, ist immer außerhalb unserer direkten Kontrolle. Das können wir nicht machen. Wir können nicht von hier vorne sagen, start mal den Sympathikus. Also bis zu einem gewissen Grad okay, aber nicht wirklich so. Und je weiter es in Richtung Reflexe geht, desto weniger Kontrolle haben wir darüber. Reflexe und ja, also wo das hochgradig hochschießt. So, ne? Unter Gefahr ist jede Information relevant. Das heißt, wir müssen die Aura ausdehnen und am Horizont jedes Rascheln registrieren. Weil wenn wir das nicht machen, kann es im Zweifelsfall in der Evolution, hätte das den Tod bedeutet. Deswegen, wenn das System nicht reguliert ist, ist es quasi immer hypersensitiv oder hochsensibel, ja, weil das biologisch Sinn macht. Weil wenn ich nicht hochsensibel bin, dann kriege ich das vielleicht nicht mit, dass dahinter ein Raubtier ist, wo es raschelt. Das Blöde ist einfach, der normale Vorgang ist, dass das sozusagen auch wieder aufhört. Das heißt, wenn ich ein Rascheln höre, fährt das hoch, ja, und es dehnt sich da hinten aus, um da irgendwas, um das zu lokalisieren. Wenn das aber dann Klar ist, dass es nicht gefährlich ist, dann fährt es auch wieder runter. Bei uns ist es aber so, dass das festhängt, oder bei vielen. So, das heißt, wir sind konstant quasi hochsensibel und das geht für den Organismus, das ist eine völlige Überlastung. Ja, und das prallt ja dann alles auf uns ein, man kann sich nicht schützen. So. Dahinter als Ursache ist immer festgehaltene Kampf-Flucht-Reaktion. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, wenn du quasi die Wut, die da gebunden ist, wenn du die kanalisiert hast, wenn die wieder in deinem System Platz hat, dann kommt das System so weit zur Ruhe, dass es erkennt, dass jetzt gerade keine Gefahr ist und dann hört das auf oder geht zumindest deutlich zurück. Also ne, es ist immer nur diese festgehaltene Wut und Aggression.
Vielleicht magst du noch mal ganz kurz erklären, wie es dazu kommt, dass das festgehalten ist. Also was dazu führt, dass bei tatsächlich sehr vielen Menschen, vielleicht sogar bei fast allen, da irgendwas festgehalten ist und dann unser Nervensystem immer noch permanent denkt, es ist Gefahr da und auf diese Weise reagiert.
Ja, das hat einfach damit zu tun, also wir haben drei Ebenen der Aktivierung und wir haben auch drei Gehirnregionen. Ja, also sozusagen, wir haben nicht ein kohärentes Gehirn, sondern wir haben ein Gehirnteil aus der Reptilienzeit, darüber hat sich das Säugetiergehirn entwickelt und darüber der Cortex. Das heißt, das hat sich nicht ersetzt, sondern wir haben die ganze Evolution in unserem Kopf. Und mit diesen Hirnteilen sind immer unterschiedliche oder andere Bewältigungsmechanismen für Gefahr verbunden. Das heißt, die Reptilien, die kämpfen auf ihn nicht, sondern die erstarren einfach. Luft anhalten, erstarren. Kann man sehen, die laufen Eidechsen rum. So, die Säugetiere, die kämpfen und fliehen. Und wir haben das alles in uns. Das Blöde ist, oder nicht das Blöde, sondern wir haben einen so gewaltigen Kortex, der braucht einfach wahnsinnig viel Sauerstoff. Ja. Und wir sind, also dieses System ist eigentlich nicht mehr gedacht für eine Erstarrungsreaktion. Die Erstarrungsreaktion ist für so ein Säugetier mit so einem Hirn einfach schlecht, einfach physiologisch schlecht. Ja, also es kann sogar tödlich sein. Ja, es gibt Mäuse, die erstarren und sterben durch die Erstarrung nicht, weil die Katze zugebissen hat. Ja, und Organismen wie wir, da kann es eben sein, wenn wir sozusagen in so eine Situation kommen und so weit runterschalten müssen. Also wir haben sozusagen als Mensch ja auch noch die soziale Interaktion, wo wir auf ein Problem oder Gefahr reagieren können. Also als erstes springt die soziale Interaktion an. Wenn das Problem nicht löst, kam Flucht. Wenn das Problem nicht löst, geht es bis zur Reptilienebene mit Erstarrung. Und kurz vorm Tod kommt dann das Kollabieren, das ist noch was anderes. Aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Wichtig ist, in der Erstarrung kann es einfach sein, dass unsere Organismen da nicht mehr rauskommen. Also genau warum das so ist, kann ich dir jetzt nicht erklären, aber es ist einfach so, das ist ein Mechanismus, der für unsere Körper einfach nicht mehr geeignet ist. Und das wird ja auch immer nur quasi als letzte Möglichkeit, wenn ich ohnmächtig bin und nicht kämpfen und fliehen kann, erst dann erstarrt das System. Und das Blöde ist einfach, wenn das in der Kindheit passiert, ja, wenn also das System in einer Umgebung aufwächst, wo das Kind dauernd, wo das keine Sicherheit erfährt oder am Ende noch permanent in die Erstarrung geht, dann zementiert sich das halt.
Ja, darf ich noch hinzufügen? Das sind ja gelernte Überlebensstrategien. Also die haben uns ins Leben gerettet. Und deswegen ist es häufig einfach fast unmöglich, das mit einer Entscheidung loszulassen.
Ja, das genau. Das sind in der, also das, es ist ja so, dass die Situation, in der ein Kind ist, lässt sich ja nicht lösen. Wenn ein Kind in einer lieblose, also man sagt eben, keine sichere Bindung erfährt, das heißt, wenn es keine wirkliche Liebe und Einstimmung erfährt, ist das eine Situation, für die gibt es keine Lösung für das Nervensystem. Das gibt es nicht, weil das Kind braucht das zwingend zum Wachstum. Das heißt, da es keine Lösung gibt, gibt es nur Notlösungen. Und eine Notlösung heißt, ich schalte Teile ab und baue sozusagen quasi verquerte Bewältigungssysteme drumherum. Und dann habe ich so ein Gebäude, was so aussieht. Ja? Und dann habe ich als Erwachsener eben die ganzen Probleme und Leiden und Symptome. Und ich kann dann nicht einfach mit diesem System, was sich da so gebildet hat, kann ich dann nicht von oben vom Verstand sagen, ich will das nicht mehr, weil diese Verschaltung, dieses System, das ist ja quasi entstanden als kleines Kind, wo es überhaupt noch keinen Kontext gab. Das heißt, es hat hier vorne nichts zu tun, sondern das ist ganz tief drin. Das sind so die Grundannahmen, die man überhaupt nicht merkt, dass man die hat. Das ist so das Grundgefühl, was als absolute Wahrheit einem erscheint.
Jetzt als Erwachsener habe ich die Möglichkeit oder so, die Möglichkeit, das zu beobachten, während es stattfindet. Das ist der Unterschied. Und indem ich es beobachten kann und, was ich schon vormittag gesagt habe, einfach annehmen und total Ja sagen, neugierig sein, Ja sagen zu dem, kann es vergehen oder auch nicht, aber das macht dann nichts mehr. Es ist da, diese Erregung und diese Angst oder irgendwas so. Und als Erwachsene können wir das sein lassen, da sein lassen, beobachten und das ist sehr spannend in meinem Erfahren, weil das bringt Freiheit, auch wenn sie es von der Erregungsebene eventuell auch nicht auflöst.
Also das geht natürlich nur erst, wenn eben ein bestimmtes Maß an Sicherheit im System schon ist. Das, was du beschreibst, ist ein bestimmter Level an Sicherheit, die das Nervensystem hat. Wenn sozusagen das noch nicht erreicht ist, da kann man nichts beobachten, weil du brauchst dazu Distanz und Distanz gibt es nur mit Sicherheit und Kontext. Also das geht so nicht für traumatisiert, das geht auf einem bestimmten Grad von Heilung und Sicherheit im Nervensystem, kann man diesen Sprung dann machen. Aber solange man das nicht erreicht hat, ist das, was man erlebt, erlebt man als real. Es gibt keine Distanz dazu. Das ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, weil diese Information immer wieder den Menschen gesagt wird, beobachte, sei damit, und das geht nicht für viele. Es geht verdammt nochmal nicht. Und jetzt fühle ich Aggression, ja, weil ich gar damit was zu tun habe und es tut mir gleichzeitig leid, jetzt, dass ich das jetzt so sagen muss, aber die Menschen leiden so sehr und wir müssen wirklich das verstehen, was da läuft. Ja, und natürlich können wir diesen Schritt machen, wenn wir da sind. Natürlich. Und ich gehe dann da auch weiter mit den Leuten. Ich mache nicht mit jemandem Traumatherapie, der an dem Punkt ist. Aber deswegen diese Information, weil wir können da nicht drum rum. Wir müssen erst das in das System reinkriegen. Also jeder, der mit Traumatisierten gearbeitet hat, der sieht die vor sich und das sieht aus, als sind die mitten in einem Inferno, in einem Krieg, mitten im Flugzeugabsturz. Den kann man nicht sagen, sei damit oder beobachte das. Das geht nicht, weil die Hirnareale komplett offline sind. Die muss ich erstmal hierher bringen und das kann ein bisschen dauern. Und dann, wenn diese Distanz erzeugt ist, dann geht das los. Und ich kann ja auch nochmal kurz sagen, was der Faktor ist. Wenn ich das will, wenn ich sozusagen diese Desidentifizierung möchte mit den Zuständen, dann muss ich darum Ressourcen bauen. Das heißt, in das Erlebnis, sozusagen, wenn das da ist, muss ich in das System Erfahrung von Sicherheit injizieren. So, und das erschafft quasi den Rahmen im Nervensystem, den Kontext, wo dann die Desidentifizierung stattfindet. Und dann kann ich beobachten und dann hat es die Macht verloren. Aber das geht nicht vorher.
Ich möchte nur ganz kurz so meine Erfahrung, weil ich sehr viel mit Körperarbeit mache, speziell auch im Fußreflex. Also wo ich erlebe, im Körper, den Widerstand, ja, das spürt man so wie wenn man die Handbremse ziehen würde beim Auto. Ne? Das kann ich wahrnehmen. Durch den Körper so funktioniert, dass ich wie ein, soll ich sagen, ein, das scanne. Ja, wie wenn da keine Trennung ist zwischen dem Körper und mir. Dann erlebe ich eben diese Handbremse gezogen, also dieser Widerstand, und versuche darauf hinzuweisen und die Aufmerksamkeit auf das zu richten. Und die Erfahrung ist, dass das ist, in dem Moment, wie das so die ganze Aufmerksamkeit auf diesen Widerstand da ist, dann erlebe ich eine Erleichterung, ja. So, das ist meine Erfahrung.
Hast du, meinst du jetzt im Zusammenhang mit jetzt Klienten oder für dich alleine?
Ja, für mich alleine ist sowieso normal, aber auch wenn ich jetzt mit Leuten arbeite.
Ja, also wenn du mit Leuten arbeitest, dann ist das ja deswegen möglich, weil durch die Verbindung mit dir kommt Sicherheit und in dem Sinne Beruhigung in das System. Und das ermöglicht den Raum für denjenigen, dorthin zu gucken. Dann hat er den Abstand dazu. Das ist so ist die Arbeit, genau. Und
Urvertrauen.
Das hat nichts mit Urvertrauen in dem Sinne zu meiner Ansicht nach, sondern das ist einfach Biologie. Wenn wir uns verbunden haben, kommt das System runter. Und dann entsteht ein Freiraum, weil eben bestimmte Hirnareale anspringen und dann können wir was bewusst wahrnehmen. Sonst, weißt du, es ist ja so, jemand, der darunter leidet, der ist in einem ununterbrochenen Überlebenskampf, dauernd. Das ist wie so, also man sieht das außen nicht, ja, aber das Nervensystem dreht quasi durch, so. Und wenn da Ruhe reinkommt, wenn da Sicherheit reinkommt, dann kann eben ein Abstand entstehen, dass derjenige das selber überhaupt mal wahrnimmt. Hey, guck mal, da ist die Bremse und so weiter, ne? Und wenn du das selber machen kannst, dann heißt es einfach, du hast schon sozusagen so viel Sicherheit, dass du da hingucken kannst. Und dass du das wahrnehmen kannst, weil dann hast du ja Abstand.
Ja, da ist gar kein Tun, das ist einfach nur wahrnehmen.
Ja, wenn du sagst, da ist kein Tun mehr, heißt es ja, dein System ist schon quasi, das ist reguliert. Weil jemand, der da festhängt, da ist es ja ein bisschen ununterbrochen am Tun. Weil Tun heißt, warum wollen wir denn alle was tun? Warum sind wir denn so besessen vom Machen? Weil die Systeme glauben, es ist gefährlich. Und wenn unter Gefahr müssen wir was tun, um der Gefahr zu entkommen. So, wir haben nur den Kontext nicht mehr dafür, wovor wir eigentlich wegrennen oder wo wir hinwollen, aber wir rasen einfach mal. So, und ja, und damit aufzuhören, braucht es Sicherheit. Ja.
So eine tiefe Dankbarkeit und auch so eine Liebe, die da drin steckt, das auch zu machen. Und in meiner Sprache nenne ich das dann Licht ins Dunkle bringen. Also mit deinem Wissen hier, was du teilst, spüre ich ganz viel Liebe zum Körper und zum System und zum Wesen. Danke erstmal dafür. Ich bin ganz, ganz reich für ihn. Und dann hätte ich da vielleicht noch einen kleinen Aspekt. Was oder wie würdest du das ausdrücken? Wir sprechen ja immer von Sicherheit und Sicherheit für den Körper. Hast du noch einen zusätzlichen Aspekt von Sicherheit? Weil das eine ist ja der Aspekt für den Körper, einen Raum zu schaffen, wo er entspannen kann. Doch, was gibt uns wirklich Entspannung und Halt und Sicherheit, wenn es scheinbar dem Körper gerade nicht sicher ist?
Ja, darum dreht sich alles. Es dreht sich einfach alles nur darum. Und das, was unserem Körper Sicherheit bietet, hat was mit der Evolution einfach zu tun. In der Evolution ist zum Beispiel Isolation tödlich gewesen, ne, aus dem Rudel raus, das war's. Nicht in Synchronisation mit dem Rudel ist auch tödlich, weil dann wird man vielleicht vom Anführer getötet. In jedem Fall braucht es oder hat es gebraucht die Gruppe, ne, und irgendwie mit der Gruppe in Kontakt zu sein. Alles, was dem Körper Sicherheit bietet, ist das, was verbindet. Wir können es darauf reduzieren. Alles Leiden, alles hat im Kern die Erfahrung von Trennung. Wenn wir verbunden sind, gibt es kein Leiden. Und nicht nur das, der Organismus fängt an, sich selber zu heilen. Denn das, was anspannt im Nervensystem, wenn wir verbunden sind und uns austauschen und ja, in Interaktion sind, die Nervensystemkreisläufe, die dafür zuständig sind, das Social Engagement System, das sind dieselben Kreisläufe, die für die Selbstheilung, für die Heilung des Organismus, für die Regeneration zuständig sind. Das ist dasselbe. Also die Nervensystemkreisläufe für soziale Interaktion sind dieselben, die für die Heilung zuständig sind. Und konkret heißt das zum Beispiel, wie gesagt, ich hatte es ja schon gesagt, das hatte ich noch nicht gesagt, im Kern ist es Verbindung mit Menschen, langfristige, tiefe Verbindungen mit Menschen, und da reicht einer. Wenn wir eine Verbindung haben mit einem Menschen, kann das entscheidend für das ganze Leben sein. Das reicht, um uns zu heilen, zu stabilisieren, einer reicht aus, wenn das in die Tiefe geht. Und in die Tiefe geht heißt, dass wir uns mitteilen, zum Beispiel, der Gopal hat jetzt einen Vortrag, ist ein bisschen nervös, ist ein bisschen traurig für diesen Ausbruch eben, tut mir leid, ging irgendwie nicht anders, möchte bewundert werden, möchte Recht haben, so einfach mal, so Ego, ja. Und gleichzeitig ist dann noch alles Mögliche da. Und wenn wir da immer mehr ehrlicher sind, immer ehrlicher, was jetzt gerade da ist, und das im Kern sind das ganz rudimentäre Sachen, ich will mit dir zusammen sein, ja, ich hasse dich oder ich bin traurig oder so. Auf der Ebene, wenn wir da ankommen und diesen ganzen Wahnsinn hier oben einfach weglassen, weil den brauchen wir nicht. Wenn ich jemandem ehrlich mitteilen kann, ich bin gerade traurig, dann brauche ich auch keine Spiritualität, weil das ist Spiritualität. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Wir haben es nur irgendwie, kriegen wir es einfach nicht auf die Reihe. So, das heißt, Verbindung heilt uns und Verbindung macht uns glücklich. Und Verbindung ist das, was Sicherheit erschafft. Und Verbindung entsteht, wenn wir uns angucken. Mimik, und zwar im oberen Gesichtsbereich, hauptsächlich eine modulierte Stimme, Berührung, ja, das vermittelt uns Sicherheit. Und das heißt nichts weiter, als dass wir uns gegenseitig immer wieder versichern, hey, ich bin ein total durchgeknallter Typ, aber ich tue dir nichts, ich teile es einfach nur mit. Ja. Ja, wir teilen uns mit, statt auszuagieren oder zu unterdrücken. Also das ist das sozusagen im Gesicht, dann Klänge, ja, also alle niederfrequenten Klänge sind, oder andersrum formuliert, höherfrequente Klänge erzeugen Sicherheit. Im Idealfall zum Beispiel ein Wiegenlied von einer Mutter mit einer hohen Stimme, das ist das, was maximale Sicherheit in das System bringt. Tiefer frequente Geräusche, wie ja so von Raubtieren mehr so ausgehen, erzeugen einfach keine Sicherheit, weil da sind die technischen Geräusche einfach alle niederfrequent. So, das heißt, über den Klang, über den Kontakt und letztlich über die Körperwahrnehmung. So, da kommen wir zum nächsten. Solange ihr euch bewegt, könnt ihr nicht erstarren. Wenn ihr euch bewegt, dann sagt ihr eurem Organismus, hey, zumindest kämpfen oder fliegen kann ich. Ich muss nicht erstarren. Ich bin gerade keinem übermächtigen Gegner ohnmächtig ausgeliefert. Das heißt, der Körper ist wichtig, dass wir in die Körperempfindung kommen. Und das heißt in erster Linie bewegen. So, und wenn man das alles zusammenbringt, sind wir beim Spielen, zusammen spielen. Körperbewegung, die Kontakt, Austausch. Und das ist das, was uns die Sicherheit bietet. Und dann kommt es eben zu diesen Zustandsänderungen von Aktivierung oder von Shutdown. Erst zur Aktivierung, dann im Lebensprozess und dann in die Entspannung. Und dann ist die Welt in Ordnung. Und dieser Übergang hat nichts mit jahrelanger Meditationspraxis und auch nichts mit jahrelanger Psychotherapie zu tun. Das geht, wenn man sich... Wenn man weiß, was man da macht, geht es in ein paar Minuten. Heißt nicht, dass es dann immer anhält, aber wir müssen einfach sehen, es geht um einen Zustandswechsel im Körper. Und was da gebraucht wird, ist bekannt. Das ist alles, das ist da. Das hat sich noch nicht verbreitet, das Wissen.
Eine Frage hier.
Ja, danke für deine Ausführungen. Finde ich sehr wichtig, weil man einmal ganz ins Materielle auch geht, also in das Innere des Körpers. Und wir merken ja, dass da drinnen eigentlich vieles sich abbildet, was wir auch nach außen setzen, mit Computer, Digitalisierung und so weiter. Lebt ja auch von dem. Was mich aber angeregt hat, ist einmal, wenn ich das weiß vom Reptilienhirn, Säugerhirn und so weiter, dann kann ich Bezug nehmen auf das. Und das hilft mir mehr als Information, als oft vieles vom, man braucht nur alles akzeptieren und ein totales Ja, wenn es so leicht ginge. Aber ich glaube, die Grundarbeit ist wirklich wieder in diese Sicherheit zu kommen. Und da ist wirklich, ich habe auch sehr starke Depressionen mit regulären Erstarrungen bekommen, wo man mich halt intervenieren musste bis zur Schocktherapie auch und so weiter, weil man sich nicht mehr zu helfen wusste. Und da kann ich nur das unterschreiben, was du alles gesagt hast. Alles das, was man sozusagen innerlich für das Wohlfühlen des Körpers macht, dass man sich selber wohlfühlt, damit heilt man das Ganze. Was du zuletzt gesagt hast, ist eben so. In dem Moment, wo ich für Entspannung sorge in meinem System, werde ich frei für mehr. Und oft, Osho sagt ja auch immer zu den Westlern, geht man in eure Therapiegruppen und so weiter und schafft dort sozusagen zuerst mal diese Therapie, dass ihr heilt daran und dann seid ihr reif für die Meditation. Ich meine, er hat es nicht so strikt gesagt, natürlich dürfen die auch zur Meditation, aber die wertvolle Hilfe ist wirklich anzusetzen am Körper und an diesen Ängsten, um eben heil zu werden. Und ich denke ja auch, man weiß ja, die eigentliche Kommunikation, diese Maryberg-Studie von einem Israeli, der besagt, 55% spielt der Körper eine Rolle in der Kommunikation, 35% glaube ich die Tonalität, du hast genannt Modularität der Stimme, also nur wie die sich anfühlt, in welchem Ton ich rede. Und 7% glaube ich lässt er übrig für den Inhalt. Dann können wir es uns ausrechnen. Wir sprechen mit dem Körper, mit der Stimme, wo sich ja auch in der Stimme, mir sagt ja mal, wenn du wirklich an deiner Person arbeiten willst, arbeite an deiner Stimme. Und die verrät sofort etwas. Und wenn wir wirklich auch hier, das ist ja auch mit dem Atem zusammenkommen, der Atem ist ja auch so wichtig. Und ich habe meine Heilung vor allem dadurch erreicht, Heilung, man weiß nie, was noch kommt, durch das Atmen. Weil in dem Moment, wo ich atme, bin ich bei mir und können mich meine Gedanken, meine Gefühle nicht mehr so hypnotisieren. Da läuft der Atem daneben. Und dann, was ich regelmäßig mache, in der Sauna schwimmen, also das Element Wasser, wo ich einfach den Körper spüre. Das war so mein Weg. Und jetzt tun sich neue spirituelle Wege auf, die aber vorher nie möglich wären.
Ja, genau. Du hast quasi eine Möglichkeit gefunden, dich aus der Erstarrung zum Beispiel rauszubringen, weil wenn du atmest, dann hältst du mich die Luft an. Luft anhalten ist Erstarrung. Und wenn ich mich zwinge zu atmen und den Körper bewege, dann kann ich mich aus dem Shutdown rausmanövrieren. Das muss ich halt wissen, ne? Dass das geht, weil wenn jetzt gerade keine Gefahr ist, kann ich das ja machen, dann macht die Erstarrung keinen Sinn. Was halt wichtig ist, ist, dass diese ganzen Folgeerscheinungen, also wenn wir aus dem Zustand von Sicherheit fallen, vielleicht, das ist auch nochmal wichtig, dass das alles quasi als etwas an sich nicht existiert. Ja? Also wenn wir aus der Sicherheit rausfallen, kommt ja quasi zuerst Wut und Hass. Wenn das nicht geht, kommt Angst, Panik. Wenn das nicht geht, Shutdown mit Depression, Dissoziation. So, wir haben, und das geht ja dann noch weiter, Psychose und dann kommen die körperlichen Sachen. So, all das ist dieselbe Energie. Ne? Deswegen macht es keinen Sinn, zum Beispiel Depression weghaben zu wollen oder Panik weghaben zu wollen. Das ist absurd, weil das ist unsere Lebensenergie, die ist nur verzerrt. Ne? Und wenn du quasi, also wenn man guckt, man kann zum Beispiel in einer, wenn man wütend ist, kann man nicht gleichzeitig Angst haben oder depressiv sein. Das geht physiologisch gar nicht. Das geht nicht. Genauso kann man nicht Wut haben, wenn man depressiv ist. Das schließt sich gegenseitig aus. Es sind drei Zustände, ne? Oder Sicherheit, Wut, Depression, oder es sind vier mit der Angst noch. Angst ist so ein Übergang von Shutdown zur Aktivierung. Aber die schließen sich gegenseitig aus. So, und es ist einfach wichtig, dann nicht eben von diesem verzerrten Zustand direkt in den Endzustand zu wollen. Ja, also wenn ich jetzt von der Depression versuche, Entspannungsmethoden zu machen, dann bin ich auf dem falschen Weg. Das geht nicht. Ne? Weil das, dann will ich an dem ganzen festgehaltenen Hass will ich vorbei in die Entspannung, der sehr nachvollziehbar ist, dass ich das will, weil sich das gut anfühlt. Aber ich komme nicht dahin, weil selbst wenn das gehen würde, ja, wo ist dann meine Lebenskraft hin? Da kann ich mich ja wieder nicht abgrenzen. Dann bin ich zwar entspannt, ja, aber und dann, also kommt was und dann bin ich entspannt, ja. Also ich brauche die Power. Ja, wir sind echt, da ist wirklich Power dahinter. Und wenn das freigelegt ist, dann verschwinden die ganzen Symptome.
Ich finde das so ganz wichtig nochmal, weil ich war ja auch viel in Satsangs unterwegs und habe halt immer wieder nach dem guten Gefühl gesucht so und habe ja auch mit Depressionen ganz viel zu tun und eben auch dieses schlimme, angespannte Gefühl immer, dass ich, was ich auch irgendwann erstmal wahrnehmen musste, dass ich es überhaupt habe, weil ich kann das ja gar nicht anders. So, ne? Also ich habe es immer mitgetragen und war dann wirklich in dieser Angst und wenn mich früher jemand gefragt hat, hast du Angst, hätte ich gesagt, nein, bis ich immer gepeilt habe, das, was mich da so blockiert, das ist Angst. So. Und dann so als Suchende nach der Erleuchtung, nach dem schönen Gefühl sozusagen, saß ich dann dem Lehrer oder der Lehrerin gegenüber und dann du hast es schon, du bist es schon, du musst es nur fühlen und fühl's doch mal und sei damit so. Und klar, habe ich das probiert. Und es war aber der Horror, es war die Hölle, weil ich war einfach in diesen ganz schlimmen Gefühlen gefangen. So, und musste es ja eigentlich nur fühlen. Ich konnte es aber nicht fühlen. Also klar konnte ich es fühlen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt und dann hat es mich quasi überwältigt und dann habe ich mich wieder schlecht gefühlt, weil ich es eben nicht zu Ende fühlen konnte, sodass es sich dann idealerweise aufgelöst hätte und ich dann im Frieden angekommen wäre und so. Und so, also aus der Erfahrung, die, glaube ich, ganz, ganz viele Satsang-Schüler, so nenne ich jetzt mal die Menschen, die ganz, ganz viele Satsang-Schüler eben machen, diese Erfahrung, einfach die andere Seite nochmal zu benennen, so den Lehrern gegenüber, die diese Methode anwenden, ohne zu wissen, wie du es gesagt hast, dass es vorher noch was anderes braucht. Nämlich eben diese Sicherheit im Nervensystem, damit ich diesen Abstand haben kann, um es dann fühlen zu können, ohne dass es mich überwältigt. So. Und das ist so eine Botschaft, von der ich am liebsten hätte, dass sie an alle sogenannten Satsang-Lehrer rausgeht und es einfach jeder erfährt, weil es Grundlagenwissen ist. Das zwar jetzt erst kommt, weil es jetzt erst bekannt wird, aber es wäre so schön, wenn sich es einfach ganz schnell verbreiten würde. So.
Ja, worum es da geht, sind quasi Körperzustände. Also das ist ja ein Körperzustand, diese Aktivierung oder die Depression oder Angst. Das sind Körperzustände und erst. Das hat was auch mit den Hirnschichten zu tun. Ne? Das ist eher der Hirnstamm, um den es da geht. Und erst wenn eben ein bestimmtes Maß an Sicherheit da ist, dann ist erst der Raum für Gefühle frei. Und vielleicht wäre das so ein Kriterium, dass man einfach gucken kann, geht es bei demjenigen um Körper? Ja? Oder ist das System schon so stabil, dass der überhaupt Gefühle wahrnehmen kann? Weil Angst zu fühlen macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Traurigkeit zu fühlen, ja, Freude und so, wenn wir im Release-Prozess sind. Aber Angst zu fühlen ist absurd. Ja, das mag gehen ab einem bestimmten Maß, wenn das punktuell immer wieder auftaucht. Aber diese Urangst aus der Kindheit, das ist ja genau das. Ne? Das ist eben festgehaltene Körperbewegung. So, wenn ich die jetzt versuche zu fühlen, dann zementiere ich das nur noch weiter, meine Ohnmacht. Und dann dieses Stichwort Selbstwirksamkeit, ja, das nimmt dann immer mehr ab, weil um heilen zu können aus dieser Geschichte, brauche ich die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, dass ich etwas verändern kann an meiner Situation. Das heißt, ich mache was, damit es mir besser geht. Das ist einfach Relativität, das ist kausal. Ja, wenn ich erstarre zu Hause, geht es mir schlecht. Wenn ich rausgehe und mit jemandem rede, geht es mir plötzlich besser. Und das muss freigelegt sein. Und vorher macht das keinen Sinn, weil sonst mache ich mit den Rest an Selbstwirksamkeit auch noch kaputt. Und dann wird es gefährlich. Also dann wird es wirklich gefährlich.
So. Wenn du sagst, mit jemandem reden, das ist, ja, das klingt so ganz einfach, aber ich sehe, dass manchmal auch es schwierig ist, wenn jemand das mitzuteilen, die meisten sind abgeschnitten, ja, von der Wahrnehmung, das überhaupt wahrzunehmen, was da der Mitteilung, was ich dem mitteilen will, wo einfach eine große Distanz ist. Das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, weil die meisten schon so abgeschirmt sind, die nicht mitfühlen oder nicht mitspüren. Ich glaube, es gab ja in Zeiten, wo Hellfühligkeit, Hellsehen, Hellhören eine normale Sache war. Und das haben wir ja alle schon teilweise verloren. Und das zu integrieren, dann mit der Einweihung, ja, zuerst das Sensibilisieren, die Feinfühligkeit, das Feinhören, das Feinsehen, da ist ganz ein anderer Wahrnehmung da. Also in Kontakt dann mit Menschen. Auch diese Intuition. Das möchte ich nur noch dazu fügen, weil das klingt so, ja, mitteilig, wem teile ich das mit, wenn der wirklich eben diese Fähigkeiten hat, dann wirkt es und spürt es gar nicht.
Ja, das ist genau das, was du jetzt beschrieben hast, ist genau das, was in der klassischen Psychotherapie passiert. Ne? Derjenige versucht, über Informationen den Präfrontalkortex zu erreichen, um dann eine Veränderung herbeizuführen. Und das geht nicht. Ne? Das sagst du ja, das ist zu. Also deswegen, auf dem Weg geht es nicht. Also ich kann nicht jemandem sagen, du, deine Depression, das hat die und die Ursachen und das jetzt versteh das mal und dann ändert sich was. Also das geht so nicht. Ne? Aber was geht, ist eben sozusagen, man muss die richtige Hirnschicht ansprechen. Ich kann natürlich Informationen weitergeben, ich kann quasi mit dem medialen Präfrontalkortex reden, dann sage ich zum Beispiel irgendwas Abstraktes, was auch wichtig ist. Ich kann auch das limbische System ansprechen, ich kann aber auch mit dem Hirnstamm sprechen und das sieht aber aus wie ein ganz normaler Dialog. Ne? Also, und wenn ich mit jemandem spreche und direkt den Hirnstamm anspreche, zum Beispiel wenn ich jemanden frage, siehst du jetzt gerade etwas, was dein Leben bedroht? So, dann spreche ich den Hirnstamm an. Und dann dämmert da was so ein bisschen. Ne? Und natürlich diese Ebene spricht man besser an mit Berührung, mit Bewegung, so. Ne? Diese tiefen Schichten, die kann man nur bedingt eben top-down erreichen. Aber das ist genau diese Barriere. Und wenn ich dann dauernd versuche, diese Barriere zu durchdringen, das klappt nicht. Ich kann den Frontalkortex nicht zwang, also mit Gewalt online kriegen, das geht nicht. Vielleicht mal kurz, wenn ich schreie, aber nicht grundsätzlich. Ja. Also die Frage ist, wie kommt man an den Hirnstamm ran und bekommt da die Info rein, dass es jetzt sicher ist, das ist der ganze Job.
So.
Wie das geht. Ja, aber ich dachte, ich hätte jetzt was erzählt. Hat jemand zugehört? Na, zum Beispiel, wir dich fragen, besteht jetzt eine Gefahr für dein Leben jetzt gerade? Ja, er prüft das mal zum Beispiel. Mach mal eine bewusste Prüfung, guck dich mal um. Also ob du denn jetzt wirklich bedroht bist. so eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre Berührung und dann Blickkontakt, Austausch. Für viele ist es dann schon zu viel. Und da muss man sozusagen von der Peripherie vorsichtig Botschaften da reinkriegen, ganz vorsichtig. Und das ist immer, da geht es immer um Sicherheit. Dauernd nur Sicherheit.
Also, als ich letztes Jahr hier war, hast du ja auch grob über das Thema gesprochen, also ähnlich. Und du hast mir danach diese Methode TAE gezeigt. Und ich finde diese Methode so unglaublich gut, um diese Spannung, diese Grundspannung aus dem Nervensystem rauszukriegen, die da über Jahre oder Jahrzehnte gespeichert ist, so, dass ich es total toll fände, wenn du einfach mal drei Worte über diese Methode sagst, zumal du sie, glaube ich, am Montag auch anbietest, eine Einführung dabei, ne? Wenn ich das richtig weiß. Und also ich spreche halt aus eigener Erfahrung, weil ich habe ja auch viele, viele, viele Jahre Psychotherapie hinter mir und natürlich hat es immer ein bisschen was gebracht, aber das, was jetzt in einem knappen Jahr mit TAE passiert ist bei mir, ist einfach so grundlegend, also so tief, wo die Psychotherapie einfach nie rangekommen ist in diesen zwei Jahrzehnten. So. Und das war schon nach kurzer Zeit zu spüren, also dafür hat es jetzt nicht ein knappes Jahr gebraucht. Deswegen fände ich es einfach toll, wenn du mal kurz sagen kannst, was das macht, weil es ja wirklich an der tiefsten Schicht auch ansetzt und ganz grundlegend was bewirkt.
Ja, okay, das wäre dann das Thema Methoden. Ja. Und also wichtig ist dabei immer noch, dass wir einfach wissen, was wir eigentlich wollen. Wir wollen uns verbinden. Das wollen wir im Kern. Wir wollen uns verbinden mit Menschen. Und da das nicht geht, leiden. So, und was kann man da jetzt machen? Und das TAE ist ein Teil davon, sozusagen die Heilung besteht daraus, insgesamt besteht die Heilung daraus, dass einmal die Ladung aus dem autonomen Nervensystem rauskommt und zum Zweiten, dass wir lernen, dass Verbindung mit einem Menschen keine Lebensgefahr darstellt. Und das TAE gehört quasi zu den Körpermethoden, die nichts weiter machen, als dem Organismus zu helfen, die Ladung loszuwerden. Das heißt, das löst nicht das Thema mit der Bindung. Also das erzeugt nicht die Erfahrung von sicherer Bindung erstmal. Das erzeugt eine, man könnte sagen, eine neuronale Plattform dafür, dass das möglich ist. Und es ist auch nicht quasi für alle das Ding, weil zum Beispiel Menschen, die jetzt wenig Ladung im System haben, aber erstmal, wo es um das Bindungsthema mehr geht, ist jetzt zum Beispiel TAE nicht das Passende, aber für viele, ganz viele geht es erstmal darum, die Ladung loszuwerden. Und dafür ist TAE super. Und das macht etwas, was TRE, Tension and Trauma Releasing Exercises von David Bassetti. Das ist quasi das erste Verfahren, was man mit sich selber machen kann, wo man keinen Therapeuten braucht. Also das sind Körperübungen. Und die sind aber speziell. Warum? Weil, damit diese Ladung raus kann, haben wir eigentlich, wie alle Tiere, einen Mechanismus mitgeliefert, genetisch. Und der wird genannt neurogenes Zittern. So was ist das jetzt wieder. Also wenn wir in der Aktivierung festhängen von Kampf und Flucht, hängt ja eine Kampf-Flucht-Bewegung in unserem System fest. In der Natur zum Beispiel kann man das sehen, wenn ein Tier gefangen wird und überlebt das aber, dann hat es ja die ganze Aktivierung im Organismus, hat aber weder gekämpft noch ist geflohen. Das heißt, was ist jetzt mit der Ladung, wie wird es das los? Und es wird es los, indem es anfängt zu zittern. Und das macht der Hirn schon, das entscheidet das Tier nicht, sondern der Organismus fängt einfach an. Und das verbraucht die ganze Ladung und das hat auch was, also da wird ja Muskelspannung benötigt. Und das ist eine Simulation von Kampf und Flucht. Und dadurch geht die Ladung daraus. Und das haben wir auch. Das ist genetisch mitgeliefert, hat jedes Säugetier im Prinzip. Und TAE macht nichts weiter, als diesen Zitterprozess in Gang zu setzen. Als Brücke wird ein Überlastungszittern in den Oberschenkeln benutzt, damit sich der Organismus wieder erinnert, dass er auch zittern kann ohne Muskelbelastung. Und mit diesem neurogenen Zittern, was wir da nicht machen, sondern wir gucken zu, wie das sich bewegt, ist ein total unkickiges Erlebnis. Und das sorgt dafür, dass in der tiefsten Tiefe im Organismus Entspannung entsteht, weil die Ladung rauskommt. Und dann haben die Leute teilweise spirituelle Erfahrungen. Also die machen eine Runde TAE, die haben noch nie meditiert und sagen mir, da ist nur Licht. Warum? Weil diese physische Entspannung sorgt natürlich auch dafür, dass sozusagen feinstofflich da alles durchgeht. Und wenn das total reguliert ist, dann kann es halt sein, dass die Energie einfach mal durch den Zentralkanal rauscht. Ist nicht der Absicht von TAE, aber das kommt dann vor. kann man auch nicht damit erzeugen, mit Theorie ist es auch Quatsch, aber das, da sieht man, dass sich das irgendwie überlappt, ja. Und und es gibt noch andere Methoden, SE gehört auch zu diesem, zu dem Bereich, wo es nicht um den Bindungskontext geht, SSP ist eine weitere Methode, über Sound, da geht es auch nicht um den Bindungskontext. Und es ist letztlich egal, wo man ansetzt. Man kann über die sichere Bindung den Release erzeugen oder man kann den Release anschieben und erfährt dann als Folge mehr sichere Bindung.